Hallo und herzlich willkommen bei Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Und heute sind wir nach langer Zeit mal wieder zusammengekommen, um eine neue Folge aufzunehmen, was mich persönlich mit Glücksgefühlen erfüllt. Und es ist immer so witzig, wenn wir diesen Podcast anfangen und 13 Sekunden schweigen oder überhaupt die ersten Sekunden schweigen. Ein Moment der Stille, der Einkehr. Genauso, wie es im weihnachtlichen Sinne ja eigentlich auch sein sollte. Wir hoffen, ihr habt gerade nicht so viel Weihnachtsstress um die Ohren, wenn ihr das hört. Und hoffentlich ebenso wenig Weihnachtsstress wie ihr. Hat gegenüber von mir sitzend hoffentlich der wunderbare Felix. Hallo Felix.
Hallo. Ja, doch, es ist alles in allem, geht es ganz gut. Es ist nicht allzu stressig. Ich werde mich jetzt wohl irgendwie nochmal um ein paar Geschenke kümmern müssen, um die ich mich vielleicht hätte früher kümmern können. Aber ihr wisst, wie es ist, ne? Also man denkt sich immer, ich habe noch so viel Zeit und hat man plötzlich keine Zeit mehr. Und es ist halt, wie es ist. Aber ja, es ist alles in allem ganz gut. Es ist wieder Wintersportsaison. Wer mich kennt, weiß, ich bin leidenschaftlicher Wintersport-Fan. Hab mir gestern den ganzen Tag auch schon mit Biathlon um die Ohren geschlagen. Erst 7,5 Kilometer Sprint der Frauen, dann 10 Kilometer Sprint der Herren. Die deutschen BiathletInnen sind dieser Tage nicht mehr ganz Weltspitze. Es ist einfach so, das muss man so sagen. Die Erwartungen sind dementsprechend nicht mehr so hoch wie noch vor einigen Jahren. Da hat man ja damit gerechnet, dass irgendwo so unter den ersten 3 oder den ersten 5 irgendwo deutsche SportlerInnen mitlaufen. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Da freut man sich, wenn jemand unter die ersten 10 kommt. Aber es ist auf jeden Fall, ich bin wieder voll dabei. Es ist für mich eine super entspannte Geschichte, irgendwie vorm Fernseher zu sitzen und Wintersport zu gucken. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so. Es gehört für mich auch zu Weihnachten dazu. Ganz absurd. Aber insofern steuere ich hoffentlich auf ein ruhiges Jahresende zu. Auch wenn ich noch irgendwie, es liegt noch eine ganze Weile Arbeit, auch Dinge vor mir, die ich noch zu tun habe. Aber vielleicht kriege ich das ja alles unter. So.
Ja, ich finde, beim Weihnachtsgeschenke besorgen ist das Besorgen immer das Stressige, aber das Einpacken und sich darauf freuen, dass sich Menschen freuen, ist dann wiederum eigentlich total schön. Ja. Und ist auch so ein bisschen Ausgleich dafür. Ich habe in letzter Zeit sehr viel über Stress nachgedacht und habe auch dazu mal wieder einen Rundfunkbeitrag mit unserem, ja, ich will nicht sagen Freund, aber mit dem von uns sehr geschätzten Nicolas Müller gesehen, der auch dann zum Thema Stress sagte, man muss überhaupt nicht weiter ausführen, wenn man sagt, ich habe gerade Stress, alle sind so, ah ja, okay, und alle wissen, was gemeint ist. Und eigentlich finde ich es total schade, dass gerade in der Weihnachtszeit Stress auch so ein ganz elementarer oder natürlicher Bestandteil von dieser Zeit geworden ist. Also ich bin heute, nachdem ich beim Arzt war, auch noch einige Sachen besorgen gegangen. Und eigentlich ist das Stöbern und sich wirklich Gedanken machen, was kann man denn besorgen, total schön und total entspannend und etwas, was einen eben mit Freude erfüllen kann, wenn man denkt, ach, jetzt habe ich was Tolles gefunden und das ist auch irgendwie originell und das freut die Menschen bestimmt. Ich habe zum Beispiel heute in einer Secondhand-Buchhandlung, die ich sehr häufig gehe, Postkarten gefunden, die ich zu meinen Geschenken dazulegen werde, also mit Beschriftung logischerweise, mit so einem kleinen Adventsgruß. Und die sind einfach absurd, manchmal hässlich oder lustig oder wie auch immer. Und das ist eigentlich fast besser als so ein Geschenk. Einfach, ja, um den Leuten eine kleine Freude zu bereiten. Und dabei den Gedanken, dass sie vielleicht auch den Humor teilen, den ich mit diesen Karten dann zum Ausdruck bringen werde, hat mich schon erfreut. Und
ja, das glaube ich.
Dann war das eigentlich also auch total schön, Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Ich finde das total schlimm, wenn die Straßen verstopft sind und man auch nur Sachen besorgt, um Sachen zu besorgen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass eine Person aus meinem engen Freundeskreis sich von einer Cousine was gewünscht hat und dann im Endeffekt den Antwortsatz bekam, ja, aber ich habe jetzt schon was, so ungefähr. Also das ist dann doch irgendwie total bitter, wenn man darüber dann auch noch in so kleine Konflikte kommt.
Ja, das ist auch merkwürdig, ja.
Also überhaupt nicht, das, um eine Freude zu machen schenkt, sondern halt um so seine eigene Checkliste abzuarbeiten oder was auch immer.
Ja.
Das finde ich dann ein bisschen merkwürdig und also, nicht im Sinne von dem, was ich unter Weihnachten verstehe. So ganz losgelöst von religiösen Sachen natürlich. Ja,
Neulich habe ich mich auch total gewundert. Es ruft mich eine Handynummer an, die ich auch nicht eingespeichert hatte. Also das liegt daran, dass ich irgendwann mal mein Handy gewechselt habe. Das ist schon eine Weile her, ein Jahr oder länger. Also zumindest habe ich mal alle meine Kontakte verloren, weil ich Dinge getan habe. Und musste dann irgendwie große Teile wieder neu einspeichern. Und diese Nummer hatte ich dann jetzt irgendwie nicht mehr eingespeichert. Und ich war für einen kurzen Moment verwirrt. Und es war mein Vater. Und ich war so.
Ich bin dein Vater.
Papa? Wie? Mein
du
Vater
bist
ruft
doch
mich
tot.
nie an. Das passiert nicht. Also mein Vater
Ja,
ruft
okay.
mich nicht an. Das ist einfach, das gibt es nicht. Das
Ja.
passiert nicht. Ich rufe meinen Vater an. So funktioniert
Ja.
die Welt. Ja. Und vor allem, also er ruft mich schon mal zurück, wenn ich ihm auf dem Anrufbeantworter gesprochen habe oder sowas, ne? Aber so
Nicht von sich
nicht
aus.
von sich aus.
Ja, und was war es? Jemand gestorben? Tante Friedchen oder so?
Ja, pass mal auf, ich war nämlich auch schon so, alles gut, sag mal, irgendwie, weiß ich nicht, liegst du im Krankenhaus, bist du tot oder irgendwie sowas? Und er sagte, nö, ich wollte nur mal hören, wie das ist so mit Weihnachts- und Geburtstagswünschen, weil ich habe ja kurz nach Weihnachten Geburtstag. Und ich war so, ah, jetzt ergibt alles wieder Sinn. Denn mein Vater, zu dem ich ja eine nicht schlechte, ich möchte das immer wieder betonen, ich habe keine schlechte Beziehung zu meinem Vater, eine leicht merkwürdige Beziehung zu meinem Vater habe ich, zu dem ich manchmal eine merkwürdige Beziehung habe. Wir stehen in sehr unstetem Kontakt, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger hier und da. Naja, und Weihnachten ist aber eigentlich immer die Zeit, wo wir dann auch noch mal ein bisschen. Da sehen wir uns auch meistens noch irgendwo. Manchmal ist dann noch irgendwie Familie von meiner Stiefmutter dabei und so. Oder bei meiner Oma, ja, also seiner Mutter. Da sehen wir uns ja auch häufig dann nochmal und so. Und mein Vater lässt es sich nicht nehmen, mir unbedingt Dinge schenken zu müssen. Zu Weihnachten und zum Geburtstag. Was ja in Ordnung ist, das ist ja irgendwie auch so gedacht, dass Eltern ihren Kindern zum Geburtstag Dinge schenken. Ich denke, das ist auch legitim. Er fragt mich dann immer nur nach Wünschen und das ist immer so schwierig, weil als Kind
Ja,
hat
auch so
man.
ad hoc, also
Ja,
als
also.
Erwachsener
Genau.
dann sagen zu müssen, was man sich wünscht, finde ich auch super schwierig.
Weil als Kind war es einfach. Spielsachen, irgendwelche lustigen Spielsachen, irgendwelche Dinge, wo man so dachte, oh ja, geil. Diese Spielsache, die oder Videospiel oder irgendwie, das ist halt zu teuer, um es mir selber zu kaufen, aber so
Ja,
zu
da ist das
Weihnachten,
Wollen auch noch so
ne?
impulsiv und unschuldig,
Ja,
so. Das ist
genau.
cool, das will ich,
Oh.
bam.
Ja, und ich war so, boah, was will ich denn? Ich habe mir nämlich im letzten Jahr, ich habe letztes Jahr zu Weihnachten, habe ich eine Decke bekommen,
Ja.
Unterwäsche und ein Massagegerät.
Der ist doch
Also,
total gut.
ja, also so Dinge, die sehr erwachsen sind. Und ich war auch schon so, ich habe so ein bisschen meine Geschwister ein bisschen beneidet, ja, weil die weiß ich nicht, mein kleiner Bruder kriegte dann so Spiele für die Nintendo Switch und so. Und ich so, ah ja, so. Und ich kriege eine Decke. Ich
Decke für
liebe die
dich.
Decke. Ich liebe die Decke und das Massagegerät auch dolle, obwohl meine Familie das gekapert hat. Das liegt jetzt bei denen auf der Couch und nicht mehr bei mir.
Kein Shoutout.
Ich habe ihnen aber erlaubt, es zu behalten.
Okay, doch ein Shoutout.
Ne? Weil ich sagte, ihr könnt euch ja mal selber. Weil sie meinten dann so, ja, aber hier wird es jeden Tag benutzt. Ich sag, glaubt mal, dass ich das auch jeden Tag benutzt habe, weil es da lag. Also, wenn das ist so ein Ding, das kann man sich so über die Schultern hängen, wie so ein Gürtel. Also Gürtel ist falsch, aber wie so, weißt du, was ich meine? Wie so ein, sieht ein
Ja,
bisschen aus wie so ein Fanny Pack, nur
ja. Ja.
halt mit so einem Massageding drin und das kann man sich so um die Schultern legen, dann macht so ein Nackenmassagegeräte. Voll schön, sehr gut. Auf jeden Fall dieses. Aber ich habe mich da auch sehr erfreut dran, eine sehr lustige Sache. Und von meinem Vater habe ich letztes Jahr den Beamer und meine Leinwand gekriegt. Das war auch ziemlich
Ja,
sexy, muss ich sagen.
das ist doch sehr schön.
Quasi
Also
mein
ich muss auch
großer
sagen,
Fernseher.
solche Geschenke wie Decken gewinnen im Erwachsenenalter ja auch dramatisch an Wert. Also wenn ich mir Sachen wünsche oder wünschen muss, spontan fällt mir auch nie was ein und ich entdecke dann meine Wünsche eher so im Haushalts- und Privatleben, wenn ich zum Beispiel feststelle, dass ich mal neue Handtücher gebrauchen könnte. Ja, Socken sind auch so ein Dauerthema, aber davon habe ich mittlerweile genug. Sie passen nur nicht mehr zueinander, weil meine Waschmaschine von irgendwelchen kleinen Gnomen oder Goblins bewohnt wird, die mir bei jedem Waschgang mindestens eine Socke klauen. Ja, oder auch solche Sachen wie eine schöne Teekanne oder solche Sachen. Also jetzt gar nichts, was irgendwie exorbitant wertvoll oder der neueste Schrei ist, so ist es zumindest bei mir, sondern einfach nützliche, schöne Dinge, über die man sich von Herzen freut. Ich freue mich auch einfach über eine Weihnachtskarte. Man schreibt viel zu wenig Weihnachtskarten. Ich habe das im Englischen als Ausdruck hier Christmas Cards Relations so ungefähr. Also man schreibt sich Weihnachtskarten, aber man schenkt sich gar nicht unbedingt was. Es ist einfach nur eine Nachricht. Hallo, ich habe an dich gedacht. Das ist ja eigentlich auch total schön. Dann grübelt man nicht, was man demjenigen oder derjenigen jetzt Wichtiges schenken muss, sondern es ist einfach ein Hallo, Ibims, ich weiß noch, dass du existierst und liebe Grüße und ich hab dich lieb oder sowas. Das wäre ja eigentlich auch total schön.
Ich glaube, ich schreibe dir dieses Jahr mal eine Weihnachtskarte.
Ach, fein, fein. Ja, also ich habe auf jeden Fall geplant, dir was zu schenken, weil du ja auch Geburtstag hast und wir sind dann ja sogar in der gleichen Town. Aber ich überlege mir noch was Feines. Es ist ja noch ein bisschen Zeit. Apropos Zeit. Wir haben jetzt so unsere übliche Einleitungslänge erreicht. Heute haben wir uns aber kein festes Thema vorgenommen, weil unsere beider Leben in den letzten Wochen doch relativ turbulent waren. Also insbesondere meins, von meinem weiß ich das zumindest auch ein bisschen genauer als das von Felix. Aber wir haben gesagt, wir treffen uns jetzt tatsächlich einfach mal zum Reden und Podcasten und gucken, was so dabei hinaus herauskommt, nicht hinaus, hinaus in die Welt gesendet wird. Und ich weiß nicht, wollen wir einfach mal erzählen so ein bisschen? Also ich nehme dir die Antwort vorweg. Ich erzähle das mal mit der Einleitung, dass ich in den letzten Wochen sehr viel geweint habe. Zuerst mitunter auch vor Freude. Ich bin Onkel geworden, das war sehr schön. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, mein Neffe kam nicht sehr gesund auf die Welt und auch ein bisschen zu früh. Und wir mussten lange bangen, dass er nach Hause kann und dass es ihm besser geht. Es sah einfach lange Zeit so aus, als würde es ihm einfach nicht besser gehen wollen. Und er wurde von verschiedenen Krankenhäusern ins nächste verlegt. Und es war ganz viel Stress in diesem kleinen Leben, den ich ihm einfach nicht zumuten wollte. Ich fand das so ungerecht, dass er direkt ernsthafte gesundheitliche Probleme in seinem Leben hatte. Und das hat mich wirklich zum Verzweifeln gebracht. Ich konnte auch nicht helfen, ich konnte nicht hin ins Krankenhaus. Es gilt ein Besuchsverbot, auch wenn ich mittlerweile 3-mal geimpft bin. Übrigens mit 3 verschiedenen Impfstoffen. Ich bin triple gesichert, triple Kreuz geimpft. Und ja, so saß ich dann also zu Hause und verzweifelte daran, dass mein armer kleiner Neffe krank ist und ernsthaft krank ist und da jetzt Untersuchungen über sich ergehen lassen muss und nicht einfach mit Mama, Papa zu Hause sitzt und Familienzeit genießt. Ja, und dann habe ich mich zum ersten Mal, also ich glaube, ich habe mich noch nie so schlecht in meinem Leben gefühlt tatsächlich. Ich habe 16 Stunden, 18 Stunden am Tag geschlafen, einfach weil ich auf Updates an meinem Handy gewartet habe und es nichts zu tun gab, was sich wirklich wichtig angefühlt hat. Meine Freundin war nicht hier, also ist nicht hier, die ist in Hannover und hat ein eigenes Leben zu leben, ist ja klar. Meine Eltern haben sich ebenfalls natürlich furchtbar schlecht gefühlt. Ja, also es wurden die geweihten Kerzen gezückt und angezündet, ja, aus Gründen der, vielleicht bringt es ja was, Mechanik. Und es hat was gebracht. Also inzwischen geht es meinem Neffen auch besser. Aber wir müssen immer noch langfristig gucken, ob das auch so bleibt. Und das ist wirklich keine besonders schöne Situation. Ja, und ich habe mich also wirklich komplett ausgebrannt und fertig gefühlt. Ich war dann auch eine Woche schon nicht arbeiten. Und jetzt bin ich wieder 2 Wochen krankgeschrieben, weil manchmal die Energie für den Beruf, bedingt durch die privaten Lebensumstände, einfach nicht da ist. Und ich habe ganz große Schwierigkeiten damit, das zu akzeptieren und das jetzt auch mal gut sein zu lassen. Also wir nehmen ja auch gerade einen Podcast auf, aber das ist halt nicht dieselbe Energie, die ich da brauche. Weißt du, da setze ich mich hin und quatsch mit einem Freund. Das ist was anderes, als wenn ich halt wirklich betrieblich Dinge leisten muss, ne? Und bis Ende des Jahres gehe ich jetzt nicht mehr arbeiten. Also ich habe ein sehr großes innerliches Chaos zu verarbeiten gehabt. Ich habe aber das Gefühl, ich komme tatsächlich dahin, das zu verarbeiten, weil durch so ein krasses Ereignis ich unfreiwillig auch gemerkt habe, was bis dahin eigentlich gut lief und woran ich wirklich was zu schätzen hatte. Unmittelbar vor dieser schlechten Nachricht, dass also der Neffe leider nicht besonders gesund ist, war ich auf einer Orchesterfreizeit und das war, also keine Orchesterfreizeit, es ist eine Arbeitsphase, ja. Wir fahren da wirklich weg und üben 10 Stunden am Tag, aber das lief so gut, sowohl aus menschlicher als auch aus musikalischer Sicht, so ganz für mich persönlich, für mein Klarinettenspiel, dass ich danach wirklich wiederkam und dachte, mein Gott, warum habe ich mich die Jahre davor nicht viel mehr in so musikalische Projekte geworfen, also warum war das so lange so klein, warum hat das so lange eine so kleine Rolle gespielt? Und jetzt, wo Corona auch wirklich zu verhindern scheint, dass sowas wiederholt wird oder im gleichen Rahmen stattfinden kann, bin ich saufroh, dass das so mein sozialer Abschluss für dieses Jahr war und ich das noch mitnehmen konnte. Also es ist so ein ganz komischer Mix aus Dankbarkeit, Traurigkeit, Verzweiflung und so vielen Eindrücken jetzt zum Jahresende, die mich im Moment treffen. Und ich habe wirklich keine Ahnung, ob und wie ich das ordnen soll. Ne? Und so sitze ich nun hier, ich armer Tor und trinke Cola. Prost.
Grüß dich.
Und du so, Felix?
Ja, es ist Ich habe viele Dinge.
Auch bei dir gibt es News.
Die mir im Kopf. Ja, auch bei mir gibt es News. Es gibt viele Dinge, die mir im Kopf rumschwirren. Zum einen möchte ich nochmal mein ausdrückliches Mitgefühl für dich und deine Situation und auch die Situation, in der sich jetzt deine Schwester und die Familie befinden, ausdrücken. Denn
Dankeschön.
Ich kenne das auch selber, ja, so ein bisschen. Es ist so, ich habe ja eigentlich noch zwei Geschwister mehr, die haben es nur nicht lebend auf die Welt geschafft.
Ja.
Und das sind halt Momente, die man in Worte nicht fassen kann. Also das sind, wenn du davon ausgehst, hey, eigentlich so ein glücklicher Moment und da kommt jetzt so ein kleines Leben auf die Welt und dann eben doch nicht, das ist sehr, sehr dramatisch oder halt eben doch gerade und dann halt sagt das Schicksal Edgy Badge nein. Mhm. Ja, das will ich niemandem zumuten, das ist für alle Beteiligten eine absolut furchtbare Sache und es freut mich so sehr, dass euch auch ein noch schlimmeres Schicksal irgendwie erspart geblieben ist. Also jetzt eine Schrecksekunde, die da mal da war.
Ja, so eine Schreckwoche eher tatsächlich.
Schreckwoche, aber, ja, aber das ja. Schrecksekunde ist ja das, wie man so sagt, ja, dieser Schreckmoment, ja,
voll.
Der jetzt da war, dass das sich jetzt aber auch irgendwie wieder abbaut. Das freut mich sehr. Ich habe zwischendurch, du hattest mir ja kurz, hattest du Bescheid gesagt, dann hast du zwischendurch hatten wir keinen Kontakt mehr und ich war die ganze Zeit, ich habe mich jeden Tag gefragt, wie es ist.
Oh.
Und ich dachte aber, du wirst dich melden irgendwann.
Ja, das ist nett. Es haben auch einige geschrieben und so gesagt, ja, wenn du dich jetzt nicht meldest, so alles gar kein Problem, aber wir wollten trotzdem mal fragen, wie ist es denn jetzt? Ja, kann ich total verstehen. Ja, danke schön.
Ich dachte mir, du meldest dich, wenn du möchtest und wenn nicht, dann meldest du dich halt eben nicht. Und ja. Irgendwann habe ich dich auf Instagram posten sehen. Dann war ich so, so furchtbar schlimm kann es nicht mehr sein.
Ja.
Sonst würde Konstantin auf Instagram nicht posten, schon gar nicht mit einem lachenden Smiley, der da, glaube ich, mit dabei war. Wo ich so dachte, naja, das sieht nach einem guten Indiz aus. Und jetzt freut es mich, auch gehört zu haben, dass dem auch so ist. Und dann sagtest du noch was, dieses Dinge aushalten, Dinge schaffen, Energie für Dinge haben. Ne? Es gibt im Norwegischen ein Wort dafür. Und ich glaube, das lässt sich nicht so eins zu eins übersetzen. Das ist Orke. Also, ja, Orke. Es ist dann, also ich habe Energie für oder ich kann oder ich bin ich in der
Orke.
Lage.
Also ich spreche das jetzt mal almanisch aus.
Ja, Orke. Orker.
Also, wie ein Ork.
Ja,
oder wie ein Orca, quasi. Na gut.
Genau. Nee, mit, ja. Der Orca ist ja mit A hinten und Orker ist mit E. O-R-K-E. Und dann im erste Person Singular ist es mit R hinten dran.
Ja.
Orca. Das hat halt auch so ein bisschen so diese Bedeutung von, wenn man dann sagt, ja, Orke de Ike. So, also ich kann das nicht. So. Das kann aber auch einfach heißen, ich habe nicht die Energie, ich habe nicht den Drive, ich bin dazu einfach irgendwie aus einer Milliarde von Gründen nicht so in der Lage. Und dann ich finde es schade, dass es im Deutschen ein Äquivalent zu diesem Wort so nicht gibt. Das hätte ich, glaube ich, cool gefunden, wenn es das gegeben hätte. Aber so muss man halt manchmal ein bisschen sperrig formulieren, wenn es darum geht, dass man für Dinge einfach gerade nicht die Körner hat. Auch, ne, wie man ja auch immer so schön sagt. Dann, eingangs erwähnter Nikolaus Müller, das ist tatsächlich ich werde mir jetzt sein Buch mal anschaffen, tatsächlich, beziehungsweise anschaffen lassen. Ich habe es mir nämlich zu Weihnachten gewünscht.
Sehr guter Wunsch.
Ich bin mal eben wieder tot, heißt das. Und es ist ein Buch über das Leben und Überleben mit der Angst. So, man hoffen, dass mir das irgendwas bringt. Wenn nicht, ist es wenigstens bestimmt ganz unterhaltsame Bettlektüre. Der Mann hat ja einen ganz schönen Schreibstil, so alles
ja. In allem. Ist ein Bestseller, also sogar die Presse sagt, sei gut. sogar die Verkaufszahlen sagen, sind gut.
Dann ist es ja was wert. Genau, in meinem Leben ist es so, dass das, was ich monatelang befürchtet hatte, tatsächlich eingetreten ist und ich zum 1.1. meine beiden, beziehungsweise meinen Job mit meinen beiden Verpflichtungen, die ich da habe, verlieren werde. Menschen, die im wissenschaftlichen Metier arbeiten, kennen das. Arbeitsverträge sind befristet. Wenn die Frist ausläuft, muss man halt Glück haben oder halt kein Glück haben. Ich hatte in diesem Fall kein Glück und habe entsprechend einfach meinen Arbeitsvertrag nicht verlängern können. Bin also ab dem 01.01.2022 offiziell arbeitslos. Starte also entsprechend merkwürdig in dieses neue Jahr hinein. Und mal gucken, sitze immer noch im Bewerbungsstress auf irgendwelche Dinge in der Hoffnung, die Arbeitslosigkeitszeit möglichst kurz zu halten. Es ist nicht besonders einfach, aber es ist, wie es ist, ne? Also da wirklich was machen kann ich auch nicht. Ich habe in letzter Zeit auch hin und wieder schlecht geschlafen. Ich bin sehr unzufrieden damit, wie ich geschlafen habe. Upsi. Und ich bin auch einfach so, boah, hin und wieder ab und zu einfach so allgemeines Elendsgefühl. Ich habe so das Gefühl, mein Rücken ist nicht richtig gerade. Ich habe das Gefühl, mir ist ein Wirbel verrutscht irgendwo im Brustwirbelbereich und ich kriege den nicht wieder
What?
richtig.
Das
Ja.
geht?
I don't know. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich weiß, dass sich so anfühlt.
Wirbel können verrutschen?
Also das gibt's ja. Also du kannst.
Okay, es wirkt auf mich total absonderlich, aber du hast da bestimmt mehr Ahnung als
Also
ich, insofern.
das geht. Jetzt gibt es bestimmt MedizinerInnen, die uns zuhören und da kriegen wir
Ja,
bestimmt
bitte meldet euch mal, sagt mal diagnostisch, ob das sein kann oder nicht. Ich frage mal meinen Kumpel Martin, der ist auch Arzt.
Nachher DMs, wo dann steht, na ja, das ist so, das sagt man so, aber rein medizinisch betrachtet ist das gar nicht so der Fall. Es ist eher so, dass es sich dabei um, naja, aber es ist wohl so, also es kann schon mal sein, dass im Rücken irgendwas schief läuft und dann kann es auch mal, also es muss gar kein Bandscheibenvorfall oder sowas sein, das würde ich, glaube ich,
Ja.
merken, aber es ist halt einfach, ich habe das Gefühl, wie wenn du so ein Gelenk hast, wo du das Gefühl hast, das müsste mal geknackt werden, weißt du?
Ja.
So. Es ist so ein bisschen steif und irgendwie, und das habe ich so zwischen meinen Schulterblättern. Und hin und wieder strahlt das so ein bisschen in die Brust aus, jetzt so seit ein paar Tagen auch schon immer wieder. Und das hilft der Angststörung auch nicht, weil dann stehst du da und hast Brustschmerzen, bist du, so, ah, Herzinfarkt, doch. Aber
Natürlich.
was albern ist, denn dann wäre ich jetzt mal wahrscheinlich schon gestorben, weil ich kann ja schlecht eine Woche einen Herzinfarkt mit mir rumschleppen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Also,
Und dann fangen wir gar nicht erst an mit dem stillen Herzinfarkt, den man nicht bemerkt so direkt, sondern der einfach schon geschehen ist.
den man einfach
Da
gehabt haben kann, dann ist es
war
so. Ja.
er.
Who knows?
Ja,
Ich
noch
werde,
mehr.
vielleicht werde ich
Ja.
einfach nochmal zum Arzt gehen, jetzt auch nach dieser Drittimpfung. Ich war jetzt bisher nach meinen beiden Impfungen tatsächlich beim Arzt und habe eine Untersuchung machen lassen auf Herzmuskelentzündung, weil das ja eine
Oh
Nebenwirkung ist
Gott.
vom
Ja, eine sehr, sehr seltene.
BioNTech. Ja, aber vor allem bei jungen Männern häufiger als beim Durchschnitt. So. Und da ich ja
Und bei BioNTech noch mal weniger als bei Moderna.
genetischerweise männlich unterwegs bin, vielleicht sagt die Hausärztin auch nein. Aber vielleicht sagt sie auch ja, mal gucken. Vielleicht, oder ich lasse das halt. Aber ich habe ohnehin mit diesem Rückendings Grund genug, nochmal zum Arzt zu gehen. Wahrscheinlich aber dieses Jahr nicht mehr. Es sei denn, es wird irgendwie akut noch schlimmer.
Ja.
Aber ich habe einfach das Gefühl, dadurch, dass ich viel wie so ein Schrimp vom Rechner sitze, am Arbeitstisch, so vorn übergebeugt, habe
Ja,
ich halt einfach
ja.
meinem Rücken nichts Gutes getan und der ist einfach ein
Vielleicht brauchst
bisschen
du
sauer auf
so
mich.
ein Walking Pad, wo
Ja.
man so Meilen machen kann, während man tippt.
Ja, genau. Das würde meiner Kondition auch echt gut tun, glaube ich.
New Work lässt
Ja.
grüßen.
Neulich bin ich im Haus meiner Eltern die Treppe hochgelaufen. Und die ist nicht groß, ist einfach so eine normale Treppe, eine Kellertreppe. Und ich bin sie halt so hochgejoggt, ne? Wie man manchmal so Treppen hochjoggt, wenn man schnell ist. Und ich habe das noch eine halbe Stunde später, habe ich das noch gemerkt. Da war ich noch so. Also ich habe nicht mehr stark geatmet oder sowas, ne? Aber ich habe es trotzdem noch gemerkt.
Ja. Aber ich meine, wenn man im Alter keine Treppen geht und auch also einfach keine Treppe besitzt, weil arm, dann ist das auch manchmal anstrengend. Also ich meine, ich sitze ja nun auch 8 Stunden in der Wohnung rum mindestens und du gehst ja einfach keine Erhöhungen. Und in Berlin sowieso, also Berge zu gehen, ja, immer wenn ich dann in der Heimat bin und weiß ich nicht, am Steinberg hochlaufe oder so, dann.
Ja.
Steigungen, meine Güte, wer hat die erfunden? Also die gibt's einfach in Berlin so gut wie nicht.
Ja.
Ne? Da ist man dann schnell mal gechallenged.
Ich nehme mir das auch mal vor, jetzt demnächst irgendwie mal mehr spazieren zu gehen, auch wenn ich jetzt bei meinen Eltern bin, Ende des Jahres,
Ja.
ein bisschen berghoch zu
Lob
huckeln.
auf deinen Ehrgeiz, echt.
Aber wir haben ja einen Hund. Also.
Ja, das stimmt. Das ist immerhin dann ganz gut. Aber also spazieren gehen, gut. Ich meine, aber man kann dort auch wesentlich, wesentlich besser spazieren gehen. Das ist was anderes als hier.
Ja.
Aber ich habe jetzt neulich einen Zeitartikel gesehen, wo auch schon wieder jemand angesichts des scheinbar drohenden Shutdowns meinte, ich will nicht wieder spazieren gehen, wenn wieder nichts anderes geht und man sich aufs Spazierengehen besinnt. Aber wenn ihr auf dem Land wohnt, dann ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Ja, ich musste gerade so ein bisschen daran denken, weil du ja auch einfach von diesen Herzgeschichten nicht loskommst, gedanklich.
Ja.
Ich habe bei der Orchestergeschichte übrigens auch an einem sehr interessanten ländlichen Ort, nämlich Rothenburg an der Wümme. Liebe Grüße an die Jugendherberge dort, war ganz nett. Da habe ich gemerkt, dass ich viel besser, also funktioniere oder Dinge tun kann, als ich dachte, mit der Angst auch, und zwar auftreten. Ich bin wieder aufgetreten und ich war erste Klarinette, ich war hörbar und ich hatte wichtige Soli und also war wirklich auch mit einem gewissen Stresslevel verbunden. Nun war es so, dass ich zum fast ersten Mal in dieser Orchesterlaufbahn wirklich sehr gut vorbereitet war. Ich hatte alles geübt und vor allem klang ich total gut. Ich hatte eine gute Materialkombination erwischt. Und dann war ich zwar ein bisschen aufgeregt, aber es war wirklich vor dieser Orchesterreise so, dass ich bei den Konzerten davor wirklich am Rande einer Panikattacke war. Jedes Mal. Ich habe mich veratmet und ich muss ja bei der Klarinette dann viel mit Luft machen und dann birgt das immer so ein bisschen die Gefahr, dass man da ein bisschen hellfühlig werde, ein bisschen körperfühlig und dann so ein bisschen in Gedanken ausraste, ob ich jetzt vielleicht doch gerade live kollabiere während des Konzertes. Das war dieses Mal nicht so.
Das ist schön.
Und ich habe gemerkt, dass da also aufgrund dieser Übung, die ich hatte und weil wir toll zusammengespielt haben, weil ich so viele positive Erfahrungen in den Proben mit meinen Mitklarinettistinnen gesammelt habe, eine große Sicherheit war, die mich getragen hat, möchte ich das mal bezeichnen. Ja. Und so liefen alle Konzerte total gut. Also wir hatten zwei und das erste war schon gut, das zweite war richtig gut. Es war noch besser. Also ich wäre schon mit dem ersten vollständig zufrieden gewesen, das zweite war dann noch besser. Tolle Erfahrung, wir haben in Kirchen gespielt, klang auch schön. Und irgendwie habe ich es geschafft, diese Sicherheit mitzunehmen und auch in anderen Lebensbereichen einfach als gegeben hinzunehmen. Also ich will nicht sagen, ich habe aufgehört, zu viel nachzudenken, weil das immer so wirkt, als würde man sich aktiv in den Prozess des Nachdenkens begeben. Aber so ist es ja nicht oft, sondern als angstkranker Mensch habe ich immer die gegebenen Sicherheiten meiner Lebenssituation hinterfragt. Zum Beispiel, was, wenn ich jetzt aufhöre zu atmen? Was, wenn mein Herz jetzt aufhört zu schlagen? Und effektiv ist es ja aber so, dass wir um die körperlichen Gegebenheiten wissen und wir wissen, wir sind nicht herzkrank. Ich habe übrigens auch mit einer Mitspielerin von mir, ist Kardiologin, also Assistenzärztin auf der Kardiologie, und meinte dann auch nochmal zu mir, weil ich ihr von der Angststörung erzählt habe, so, also, dass du was mit dem Herz hast, alleine schon von der Grundrate, die man ja oft vernachlässigt, ist sowas von unwahrscheinlich in deinem Alter. Also diese Sicherheit hinterfragen wir aber oft. Und dadurch entsteht erst dieses ganze Gedankenchaos, was in Unsicherheiten und Panikattacken mündet. Und witzigerweise habe ich irgendwie den Transfer geschafft von der Klarinette auf mein Herz. Und jetzt in dieser Zeit, in der es mir so schlecht ging, in der ich also wirklich auch am Boden war und, wie gesagt, halt 16 Stunden geschlafen habe. Ich war 8 Stunden wach und auch das nur im Dämmerzustand. Ich hatte keine Panikattacke. Ich war nur todtraurig. Und irgendwie habe ich es geschafft, diesen Gedanken, oh Gott, jetzt schlägt dein Herz schneller, einfach als, ja, das Herz schlägt schneller, ziehen zu lassen. Und ich glaube, wir müssen uns ein bisschen die Sicherheiten bewusst machen, die in unserem Leben halt schon irgendwie da sind.
Ja, ne? Ja,
klar. Und das ist, glaube ich, auch dann schwierig, wenn jetzt eben sowas droht wie eine temporäre Arbeitslosigkeit. Ne, da ist dann keine Sicherheit da. Aber was ja eine Sicherheit ist, ist eigentlich dein Set an Fähigkeiten, die du zum Beispiel mitbringst.
Ja.
Und auch, also ganz stumpf gesagt, dein Körper, der eigentlich keine Herzschwäche hat. Von dem, was du weißt.
Ja, ja,
ja, genau. Der in vielen Bereichen gesund ist und eben nur in denen, die du dann zerdenkst und besonders stark wahrnimmst, dich hinterfragen lässt, ob alles in Ordnung ist.
Ich habe auch gedacht, ich müsste in der Zeit, die ich jetzt keinen Sport gemacht habe, fett und unsportlich geworden sein. Habe mich gestern im Spiegel angeschaut und habe festgestellt, ich sehe genauso aus wie vorher.
Ja, siehst du.
Es hat sich kaum was geändert. Und das, so ist das. Also ich bin nicht dicker geworden, als ich vorher war. Nicht, dass da irgendwas schlimm dran wäre, dick zu sein übrigens. Das ist bei mir einfach nur eine ästhetische Frage. Ich selber finde mich unästhetisch, wenn ich mehr Körpergewicht habe. Punkt.
Ja.
Das so war es aber irgendwie gar nicht. Ich glaube, mein Gewicht hat sich auch kaum verändert. Auch alles. Und ich bin ja auch immer noch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise leistungsfähig. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich plötzlich gar nichts mehr tragen kann und irgendwie, ich habe neulich für meine Mutter Kisten mit Weihnachtsdekorationen aus dem Keller in den Keller getragen, mehrfach und so, ne? Und da war dann auch die Treppe kein Problem mehr. Es ist nur, manchmal sind so diese Momente, wo man auch einfach so unsicher ist und alles irgendwie hinterfragt. Es ist bei mir ganz viel, sind das feste Szenarien, in denen ich Angstzustände erwarte und bekomme deswegen.
Ja, Angst und, vor der Angst.
Genau, und diese Geschichte dann irgendwie tatsächlich vielleicht mal hinter sich zu lassen, das wäre ganz schön, oder zumindest großteils hinter mir lassen zu können. Ich war Mitte November beim Arzt und habe meiner Hausärztin nochmal all meine Probleme geklagt. Und ich habe gesagt, hören Sie, ich habe ja diese diagnostizierte Angststörung, aber ich komme gerade mit der Welt nicht mehr klar, weil ich regelmäßig so starke Angstzustände habe, die mich einfach davon abhalten, mein Leben entspannt zu leben. Also ich hatte dann, das war eine der wenigen Male, dass ich einfach so Panikattacken hatte aus dem Nichts. Das war bei mir sonst immer so, meistens waren sie irgendwie getriggert durch irgendwas.
In Anführungszeichen begründet.
Ja, also entweder war es, ich habe Sport gemacht, das war so diese typische Fehlannahme von, dein Herz schlägt schneller, tot! Oder es war halt irgendwie eine anstrengende Sozialsituation, wo ich nervös war und die Nervosität führte dazu, dass ich so...
Oh ja, das kenne ich auch nicht so gut.
Die beiden Trigger hatte ich eigentlich immer. Und es war nie, dass einfach plötzlich so eine Panikattacke um die Ecke kam und sagte, hallo, guten Tag, hier bin ich. Und ich so, was machst du denn hier? Und die Panikattacke, ach, weißt du was, ich dachte, ich hätte mal Bock, hier vorbeizukommen.
Ich setz mich mal.
Dann hatte ich das plötzlich. Dann hatte ich, es war ein Mittwoch, ich hatte jemanden reingeladen, ein Beziehungsmensch, Partner von mir, kam vorbei zum Mittagessen. Und ich wollte eigentlich gerade kochen und ich stand in der Küche und ich war beim Kochen die ganze Zeit so. Und ich habe gekocht. Und ich habe dann irgendwie Essen gemacht und ich saß dann auf dem Sofa und ich war die ganze Zeit so super angestrengt und ich habe dann wirklich mein Leid geklagt, weil ich sagte, ich will so nicht mehr leben, weil ich kann normale Dinge im Leben, die ich tue, nicht mehr einfach machen. Ich kann nicht einfach mehr so sein, weil ich die ganze Zeit davon ausgehen muss irgendwie, dass im nächsten Moment so eine Panikattacke um die Ecke kommt und dann sitze ich wieder da und habe da so eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde mit zu kämpfen, dass meinen Subconscious, meinem Bewusstsein quasi gerade einreden will, dass ich todkrank bin und gleich umfalle und tot bin.
Ja. Yeah.
Und das will ja niemand. Verzeihung. Ich huste ein bisschen. Ich gehe davon aus, dass es die Hausstauballergie ist. Es könnte natürlich auch eine Erkältung oder Corona sein, aber da ich ja...
Vielleicht ist es auch einfach ein Husten.
Ich wurde vorgestern auf Covid getestet und da hatte ich keins.
Ja. Yeah.
So.
Vielleicht ist es auch einfach ein Husten.
Vielleicht hast du gerade einfach gehustet.
Ja. Vielleicht wirst du verwandelst du dich auch langsam in Dave Meltzer. Aber wenn ich über solche Zustände geklagt habe in Therapie, dann wurde ich immer daran erinnert, dass die Umstände abseits der Angststörung ja trotzdem nicht auszublenden sind. Ne? Also dein befristeter Vertrag und deine...
Ja, ja.
Ne, was alles eben dazukommt
und so weiter und so fort. Der ist auch einfach, ich glaube, dass viele meiner Probleme, die ich habe, auch mit dieser Angststörung gerade, wenn sich meine Arbeitssituation ein bisschen klärt und meine unstete Lebenssituation, in der ich ja schon eine Weile bin, ich war halt nur so, naja, ich habe jetzt noch diesen Job und so, aber dieser Job, den ich gerade mache, der ist ja auch nicht erfüllend oder irgendwas. Das ist ja auch nicht der Job, den ich machen sollte. Das ist ja auch kein Vollzeitjob oder irgendwas. Das sind so Hilfstätigkeiten. Das sind so Dinge, die man mal so über eine Zeit
Faktotum.
Lang macht. Ne? Genau. Ja. Damit hat das auch alles so ein bisschen angefangen. Dieses, ich bin jetzt hier, ich bin nicht mehr an der Uni, ich bin kein Student, keine Studentin mehr. Ich bin aber auch nicht irgendwie voll im Arbeitsleben angekommen, sondern ich bin so im Limbo. Ich bin so irgendwo. Und jemand mit einem abgeschlossenen Studium und nichts zu tun. Und das war so, ich hatte keine Vollzeitstelle, ich hatte keine Uni, ich habe einfach nur so Dinge gemacht und habe so gelebt und war so, so kann es doch wohl nicht weitergehen irgendwie. Und das trägt halt auch garantiert dolle mit dazu bei, dass diese Angststörung sich bei mir überhaupt erst entwickelt hat. Und ich glaube, wenn sich das irgendwann löst, und das wird es, ja, irgendwann wird sich eine Lösung finden und ich werde irgendwie einen festen Job kriegen und oder irgendwie sowas ähnliches. Wahrscheinlich werde ich wohl arbeiten gehen müssen, also werde ich einen festen Job kriegen irgendwann. So, dann werde ich arbeiten gehen Und dann wird ja nicht alles rosa-rot sein, aber dann ist mein Leben auf jeden Fall erstmal auf eine absehbare Zukunft hin gesichert. Selbst wenn ich nur eine Doktorandenstelle kriege, die auf 3 Jahre befristet ist, dann weiß ich, ich habe 3 Jahre lang festes Einkommen und, ne, und weiß, wie mein Leben funktioniert. Und ich glaube, das wird mir sehr helfen. Genau wie auch meine Ärztin mir nämlich sehr geholfen hat. Die hat nämlich gesagt, hören Sie mal zu, ich habe mir jetzt hier alles nochmal angeguckt und was sie so beschreiben, das kann ich auch verstehen und ich kann mir jetzt auch nochmal hier ihr Herz anhören oder was. Das hat sie gar nicht gemacht, glaube ich, dieses Mal. Und sie meinte so, wissen Sie was, wir haben uns das jetzt alles angeguckt und ihre letzten Ergebnisse hier von diesen ganzen Herzuntersuchungen sind alle im Rahmen, alle gut. Wir machen jetzt hier keine mehr. Wir machen erst wieder irgendwelche Herz-irgendwas-Untersuchungen, sollte sich bei Ihnen eventuell die Symptomlage ändern oder sollten Sie irgendwelche, dann kommen Sie auch bitte unbedingt nochmal vorbei. Das fand ich sehr, sehr schön, weil also das tatsächlich, ich bin ja da hingegangen und meinte so, guten Tag, ich bin Hypochonder. Und meine, naja, ich weiß das ja, kognitiv weiß ich, dass ich keine echten Herzprobleme habe, aber ich bin
also,
guten Tag, ich bilde mir dauernd ein, dass ich bald sterbe. Und meine Ärztin hat mich sehr ernst genommen und meinte so, vielleicht gibt es Ihnen auch einfach Ruhe, wenn ich Ihnen nochmal deutlich sage, dass es keinen Anhaltspunkt für irgendwelche Herzerkrankungen bei Ihnen gibt und wir deswegen keine weitere Herzdiagnostik
machen. Ja, das gibt große Sicherheit. Genau das möchte man ja hören. Ja. Also ich habe mich auch gar nicht getraut, solche Sätze zu erfragen, wenn ich solche Verdachtsfälle hatte. So, also man muss eigentlich ganz deutlich sagen, können Sie mir bitte sagen, dass alles in Ordnung ist,
ja. Ne,
weil das manchmal der Satz ist, den
man wirklich braucht.
Zu hören beruhigende Wirkung auslöst. Genau, also ich war ja mal beim Neurologen, ne, mit, oh Gott, vielleicht habe ich Multiple Sklerose und hätte meine Schwester nicht gefragt, so, also ist das jetzt Quatsch mit dem MS so ungefähr und der Typ dann so, ja, sie haben kein MS und sie haben auch kein ALS, Punkt. Und ich war so, ne, dann hätte ich da auch wieder einen Besuch gehabt, wo ich rausgegangen wäre, ja, aber ein Restverdacht bleibt doch und nur als dann kein Restverdacht da war, war alles wieder gut. Ne, also insofern hat deine Ärztin da, glaube ich, alles richtig gemacht.
Das hat auch sehr geholfen, so insgesamt. Also gerade den Tag fühlte ich mich sehr energetisch und war so voll bei mir. Und ich meinte auch so, ja, aber ich habe generell so einen anfälligen Kreislauf. Und wenn ich Kaffee trinke, ich merke das immer sofort. Und sie meinte, ja, gut so. Es wäre viel schlimmer, wenn Sie Koffein nicht merken würden. Denn das wollen wir ja. Und wenn Ihr Kreislauf so schnell darauf anschlägt, das ist gut, das ist ein positives Zeichen. Und ich meinte so, ja, fühlt sich nicht immer so an. Ich bin jetzt auf koffeinfreien Kaffee umgestiegen.
Ja, ich auch, wie witzig.
Ist doch auch eine gute Idee. Ja, aber ganz ehrlich, koffeinfreier Kaffee, großartig. Du hast dieses Kaffeegefühl trotzdem, aber du weißt genau, es macht an meinem Puls genau gar nichts.
Und ich glaube, ich habe trotzdem noch einen Placebo-Effekt, witzigerweise.
Ich auch.
Ich habe, aber ja, also ich finde auch das Gefühl, Kaffee zu trinken, einfach fantastisch und unverzichtbar mittlerweile.
Ja.
Aber ja, ist total witzig, dass ich auch auf koffeinfreien Kaffee umgestiegen bin, vor einem Monat ungefähr.
Ja, bei mir auch so, ungefähr.
Ja, total witzig.
Schaut mal an koffeinfreien Kaffee.
Ja, es schmeckt wirklich geschmacklich, finde ich jetzt nicht groß unterschiedlich.
Also, ich kann es nicht genau beurteilen.
Ja, witzig. Ich glaube, es ist auch weiterhin, wir haben es schon oft gesagt, so, ich beschäftige mich gedanklich mit meinem Problem, weil ich mich dann unterbewusst beruhige, ich habe mich ja mit Dingen beschäftigt, die ich nicht ändern kann. So, also in dem Moment, wo ich mich mit dem Kopf über solche Sachen wie meine möglichen Ursachen der Angst zerbreche, habe ich trotzdem was getan und mein System ist zufriedener, weil man es nicht einfach ruhen lässt und unbearbeitet lässt. So, das ist quasi die Ersatzhandlung, die wir durchführen, weil wir keine aktive Problemlösung für solche Dinge wie allgemeine Unsicherheit aufgrund der Lebenssituation finden können.
Ich sag auch noch mal, das
kann man halt auch einfach nicht ausschalten.
Nee.
Das ist mal stärker, mal weniger stark. Und da muss man eben gucken, wie man die Lebenssituation so verändern kann. Aber auch nur kann, ne? Also wir sind da, glaube ich, schon sehr privilegiert, wie es eben möglich ist. Und auch, zum Thema so Jobsicherheit. Ich habe ja auch einen sehr sicheren und sehr tollen Job. Aber auch solche Jobs lohnt es sich, wenn man merkt, okay, irgendwie wird der Stress nicht weniger, irgendwie ist es das vielleicht doch nicht, lohnt es sich zu hinterfragen. Es ist jetzt bei mir nicht unbedingt so, aber ich merke, dass mir die Perspektive, diesen Job werde ich nicht mein Leben lang machen, manchmal eben auch Stress bereitet. Ne? Und dass ich mich dann schon frage, okay, jetzt bin ich gerade in so einem Übergangsstadium, macht mich das wirklich so glücklich?
Ja,
und das kann auch eben sein, dass man dann zu radikalen Neuanfängen oder Umentscheidungen genötigt ist, die große Veränderungen und Verwerfungen mit sich bringen. Und das ist etwas, unbedingt, wovor man völlig zu Recht Angst hat, weil es wieder so ein Sprung ins kalte Wasser ist. Aber der ist halt leider, glaube ich, häufiger nötig, als man denkt, weil die Alternative ist, dass man immer so ein suboptimal, semi-zufriedenes Leben führt, aber dann eben, ja, diese großen Veränderungen vermieden hat. Und ich weiß, es gibt, glaube ich, keine Antwort darauf, was davon jetzt besser ist, aber es ist etwas, wo man, ja, sich mit beschäftigen sollte, ob Handlungsbedarf besteht oder eben nicht, damit man Seelenfrieden kriegt.
Es ist immer so ein Spagat, so ein schwieriger, finde ich. Auf der einen Seite, man sieht es an uns beiden, wir sind ja beides so auch sehr große Kopfmenschen, die über alles erstmal 10.000 Mal nachdenken aus verschiedensten Winkeln und das auch ganz, ganz gerne dann einfach sie nicht mehr loslässt, wenn es irgendwie so ein Thema gibt und irgendwie, weiß ich nicht, also bei mir ist es zum Beispiel immer so, wenn ich irgendwelche unangenehmen Konfrontationen hatte mit Leuten, dann denke ich da noch Ewigkeiten drüber nach und bin so, hättest du das oder das gesagt, vielleicht hättest du es doch vermeiden können, da hast du aber suboptimal reagiert oder irgendwie so. Oder wenn ich weiß, da kommt irgendwas, dann ist so, ich weiß noch, ich hatte vor einer Weile, vor 2, 3 Monaten oder sowas, hatte ich ein Bewerbungsgespräch, mein allererstes Bewerbungsgespräch in Norwegen auf Norwegisch, ja, und ich war den ganzen Tag so richtig jittery, also ich war so fucking nervös, aber jenseits von Gut und Böse.
Ja.
Hatte keine Panikattacke, das habe ich vermieden, aber ich war halt trotzdem den ganzen Tag so sehr, sehr das war ein Stück weit verständlich, aber es ist halt so dieses, man geht jedes Szenario 15 Mal durch und es ist halt so, es war mittags das Vorstellungsgespräch und ich konnte den ganzen Vormittag nichts tun, einfach weil ich die ganze Zeit so fokussiert war auf diesen einen Termin, der da später ist. Und ich meine, gebracht hat es nichts, aber es ist, wie es ist.
Ja.
Aber es ist auch manchmal, gerade auch bei diesen Angstgeschichten, man muss sich immer mal wieder auch so Momente vor Augen halten, wo das halt eben doch auch nicht passiert und wo es dann auch geht. Also was ich zum Beispiel festgestellt habe, ja, ich kann eine Treppe rauflaufen und habe dann danach irgendwie fast nicht eine sich anbahnende Panikattacke, weil ich denke, oh, du bist aber ganz schön außer Puste davon, dass du so eine Treppe hochgelaufen bist. Wisst ihr, wo ich sowas überhaupt nicht habe? Beim Sex zum Beispiel. Und das ist ja auch anstrengend. Das ist ja auch körperlich anstrengend. Aber das ist nicht, es gab noch nie den Moment, wo ich beim Sex mir so gedacht habe, ui, wer weiß, vielleicht sterbe ich jetzt. Nein, natürlich nicht. Weil ich viel zu sehr fokussiert darauf bin, dass das gerade ein schöner Moment ist, dass ich Spaß habe, ja, dass das irgendwie, da habe ich für diesen Gedanken keinen Platz. Und,
ja, ja. Das ist bei mir oft, also ne? Komischer Vergleich, aber es gibt Situationen, in denen man alles ausblendet. Ich hatte ja zum Beispiel auch noch nie auf der Arbeit eine Panikattacke, weil ich mit anderen Dingen so okkupiert bin, dass dafür kein gedanklicher Platz ist. Aber ich finde spannend, dass du jetzt so dieses, man geht Szenarien durch Ding erwähnt hast. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz entscheidender Fehler. Und zwar bei viel zu vielen Alltagsdingen gegen Angstkranke dann eben Szenarien durch. Beispielsweise bin ich heute das Szenario durchgegangen, was sage ich der Ärztin? Ich war noch nie mit Burnout-Symptomen beim Arzt. So, und das ist effektiv das, was ich gerade hatte. Ich bin durchgegangen, was schreibe ich meiner Chefin und meinem Chef in der Mail, wo ich sage, hallo, ich bin für 2 Wochen krankgeschrieben, tut mir total leid, weil ich liebe es, für euch zu arbeiten und fühle mich jetzt einfach wie jemand, der den Betrieb im Stich lässt und, weiß ich nicht, Betrüger, was weiß ich. Also ich hatte dann so Imposter-Syndrom.
Ja.
Ne? Ich bin gar nicht wirklich krank, also doch schon, aber was ist, wenn die mich jetzt nicht mehr mögen?
Aber bin ich krank genug?
Bin ich krank genug? Das ist wirklich der Satz, der mir auch jetzt noch im Kopf schwebt. Ne? Aber ich merke es halt einfach. Ich kann wie ein Zombie auf Arbeit hängen oder ich kann es halt eben lassen und dann wieder zurück sein, wenn ich die Energie dafür habe, auch wirklich gut zu arbeiten. Das möchte ich halt und
das
auch.
Das ist sehr klug. Also ich finde zum Beispiel...
Und auch eben dann, ich habe dann zum Beispiel kein Szenario, das wollte ich noch zu Ende sagen. Ich habe dann halt einfach kein Szenario gehabt, als ich zur Ärztin bin. Und kam mir auch komisch dabei vor, dann... ja, auch mit einer gewissen Aufregung vorzutragen, ja, ich bin dauererschöpft und ich habe keine Energie mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte mich gerne erholen. Ich habe auch einfach gesagt, ich möchte mich gerne erholen. Das war so ein Satz, wo ich danach dachte, toll, das klingt wie Urlaub wollen. Aber der Wunsch nach Erholung ist ja völlig legitim und der Mangel an Erholung spricht dafür, dass man dann nicht arbeits- und eingeschränkt lebensfähig ist. Ne? Dementsprechend war das dann auch okay und es hat total funktioniert und es war total in Ordnung. Genauso wie Anrufen. Warum hat man Angst vor Anrufen? Weil man sich schon ein Szenario ausmalt, wo es ganz furchtbar awkward wird und schrecklich. Ja, und in Realität ist es dann spontan und wenn es schief geht, mein Gott, dann drückt man halt weg. Der Mensch sieht einen ja wenigstens nicht. Also so gibt es ganz viele Szenarien, die eigentlich überflüssig sind, die man nicht durchdenken muss.
Ja.
Und wo man einfach die Dinge auf sich zukommen lassen kann, so wie man das im Alltag 100 Mal macht bei Handlungen, die einem bekannter sind, wo man sich das nicht explizit vorstellt. Und dann wird das schon irgendwie, man stirbt nicht. Beruhig dich, du stirbst nicht, nur weil du ein Mensch bist, hat Tristan Brusch heißt er, in einem Meckes-Song als Hook gesungen. Und das finde ich auch wirklich ein gutes Zitat. Beruhig dich, du stirbst nicht.
Ja, finde ich gut. Das ist für Angstkranke, glaube ich, so ein sehr, sehr guter Satz auch zu wissen. Was ich auch sehr schön finde, was du auch so ein bisschen angeschnitten hast, wo ich selber noch so ein bisschen mit kämpfe, ist, ich habe Resturlaub, also ich habe dieses Jahr keinen Urlaub genommen und deswegen werde ich noch Urlaub nehmen. Ich schiebe aber die E-Mail, in der ich schreibe, hallo, guten Tag, ab dann und dann komme ich nicht mehr arbeiten, noch massiv vor mir her. Das Ding ist nur, der Urlaub steht mir zu. Er kann sowieso nicht übertragen werden, weil ich gekündigt wurde. Beziehungsweise, wenn mein Vertrag ausläuft, das ist ja was anderes. Was soll ich denn machen? Es ist Ende des Jahres, ich habe einfach auch gar keinen Bock mehr. Gerade so zwischen den Jahren, wo ich ja auch noch Geburtstag habe oder sowas. Was heißt keinen Bock mehr? Ich habe einfach keinen Bock. Und habe, glaube ich, das Gefühl, dass es mir selber gut täte, nicht noch das Gefühl haben zu müssen, oh ja, du solltest jetzt auch unbedingt noch arbeiten, du musst noch das und das machen. Weil ich mir so denke, ich bin sowieso auf dem Weg raus, quasi. Da kann ich auch noch mal eben meinen Urlaub nehmen.
Ja,
und täte mir einfach auch gut, ja. Ich weiß, es täte mir als Mensch irgendwie auch gut. Und ich weiß, dass die auf der Arbeit sowieso klarkommen. Und zwischen den Jahren ist sowieso super selten was los da. Also die sind ja eh alle, also entweder im Urlaub oder sowieso zu Hause, ja. Deswegen müsste ich mich auch absolut nicht schlecht fühlen. Jeder in dieser ganzen, bei meinem Arbeitgeber würde das verstehen, wenn ich denen sage, guten Tag, ich gehe jetzt in Urlaub. Ich habe nämlich nur Urlaub und es geht aufs Jahresende zu. Das machen ja viele Menschen so, die dann sagen, okay, ich nehme vor Jahresende nochmal schnell den Resturlaub, den ich noch habe, weil der verfällt ja sonst. Aber gleichzeitig denke ich mir so, aber darf ich das? Kann ich das den Leuten zumuten? Sollte ich das tun?
Ich meine, nur weil es zumutbar ist, heißt es ja nicht, dass man es auch zumuten sollte.
Ja, ja, genau.
Und andersrum, nur weil es das Recht ist, heißt es ja nicht, dass ich das Recht wirklich wahrnehmen sollte. Oder dass jetzt die geeignete Stunde dazu ist, mein Recht wahrzunehmen.
Ich habe so eine sehr japanische Einstellung. Ich so, ich kann.
Ja, total, ich auch. Ich würde da auch gut reinpassen. Alles
ich kann doch meinen Konzern jetzt in dieser Stunde der Not nicht. Ich arbeite gern für diesen Konzern. Ja. Ja, aber es ist Blödsinn und ich sollte ich muss ja nicht mal einen Urlaubsantrag machen, weil ich so nicht angestellt bin. Ich kann einfach sagen, guten Tag, ich habe noch so und so viele Stunden, ich habe keine Urlaubstage, ich habe Urlaubsstunden, und noch so viele Stunden Urlaub, die nehme ich jetzt. Tschüss.
Ja.
Und dann wäre das so. Also das ist ja jetzt nicht so, dass die sich denken, sondern so ist es dann. Aber
Das ist halt eben dann auch wieder eine Sicherheit, die man nicht wahrnimmt, ne? Das Recht, weiß ich nicht, Urlaub zu nehmen, sich krank zu melden. Ja. Alles Mögliche, ne? Oder auch die Sicherheit in menschliche Beziehungen. Also, als ob nur weil ich jetzt 2 Wochen krank bin, jeder im Betrieb mich hassen würde.
Ja.
Sondern ich glaube, ich war noch nie 2 Wochen krank. Ich glaube, eine Woche war ich mal krankgeschrieben, der Rest waren immer so 2-3 Tagesstückchen. Aber das war's dann auch. Überhaupt krankgeschrieben bin ich, glaube ich, in 6 Jahren jetzt das 3. Mal. Aber das ist eben eine Sicherheit, die ich nicht wahrnehme, ne? Wo ich große, große Schwierigkeiten habe. Und das können wir jetzt auf beliebig viele Bereiche übertragen. Und ich glaube, was so ein bisschen das Resümee unserer bisherigen Gesprächsführung ist, ist, dass eigentlich viele Dinge in unserem Leben, auch wenn es mal so turbulent zugeht, wie es gerade bei uns der Fall ist, trotzdem noch gegeben und sicher sind.
Hm.
Ne? Und oder gar nicht so unsicher, wie man glaubt.
Das ist ein schönes Wort zum Sonntag quasi, oder so Wort zum Weihnacht quasi, wenn man sich auch mal besinnt und sich denkt, es gibt so viele Dinge im Leben, die eigentlich, weil es ist auch so, ich habe zwar diese Unsicherheit mit dem Job, ja, aber ich habe so viele tolle neue Menschen kennengelernt, ich habe 2 wundervolle, tolle Partnerpersonen jetzt in meinem Leben, eine von welchen mir einen Adventskalender gebastelt hat. Ich hatte so ein bisschen Tränen in den Augen. Es ist mir noch nie passiert, dass jemand mir Adventskalender gebastelt hat, glaube ich. Also selten. Nicht noch nie. Aber es ist eine Weile her, dass mir das letzte Mal jemand irgendwie Adventskalender gebastelt hat. Und das war so sweet. Ja. Und es ist ein Adventskalender voller super niedlicher Dinge. So. Ha, macht mich sehr happy. Und sehr viele Dinge in meinem Leben sind eigentlich ganz cool gerade. Und Ich, ja. Also, I refuse to believe that everything sucks. Also, ich ja, weigere total. Mich, ja. Ich weigere also, mich zu glauben, dass alles schlecht ist.
Ich glaube schon, dass Weihnachten trotz aller Klischees eben die Chance bietet, nochmal wahrzunehmen, was eigentlich alles gut ist, ne? Ich meine, nicht jeder Mensch mag seine Familie, aber man kann sich ja auch aussuchen, Weihnachten mit den Menschen zu verbringen, die sowas wie einer Familie ja. durch die soziale Bindung, die man zu ihnen hat, am nächsten kommen. Also sei es auch nur die besten FreundInnen oder so, oder zu Silvester dann wenigstens. Und bei mir ist es jetzt eben auch so, ja, jetzt fahre ich nach Hause zur Erholung, aber auch um zu helfen. Und als ich so herausgefunden hatte, dass da eben auch gerade meine Hilfe ganz gut benötigt wird, war ich dann irgendwie sofort, ohne nachzudenken, so, ja, dann komme ich natürlich vorbei. So, dann werde ich natürlich hinfahren und meine Erholung kombinieren mit in dem Fall dann meinen Eltern ein bisschen zur Seite stehen, ne? Und natürlich mache ich das, natürlich ist das wichtig, es ist die Familie, aber so das ganze Jahr war das einfach nie so explizit in meinem Kopf, es ist dann sehr bewusst geworden. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal hervorheben, dass mir das immer wieder bewusst wurde, weil ich wieder mehr angefangen habe zu lesen und es so war, dass ich einen ganz großen Familienroman gelesen habe. Diese Familie hat so abgefahrene Dynamiken und Probleme gehabt, dass es nicht mit mir vergleichbar war, aber so die Grundfrage, ne, wie ist der Zusammenhalt, wie ist die Beziehung untereinander, darüber denkt man dann schon nach, ne? Und ich glaube, dass mich das da total beeinflusst hat. Und insofern hat das so genau die katharsische Wirkung, ist das richtig? Ja, doch, Katharsis ist ein Wort.
Ja.
Die wahrscheinlich der Autor auch beabsichtigt hat, dass ich mich jetzt auch zu meiner Familie zurückbesinnen kann und dann eben vorbeifahre. Und sowas wünsche ich allen unseren ZuhörerInnen.
Ja. Katharsis die uns ist übrigens Lernen durch Schmerz.
Genau, ja. Genau. Den Schmerz, den wir quasi empfinden im Ergebnis des ja. Theaterstücks oder ja. der Literatur, die wir gelesen haben. Jetzt wollte ich noch irgendwas ansprechen. Genau, daran erinnert, dass eigentlich auch viele Dinge super toll gelaufen sind und auch in Bezug auf den Podcast weiterhin gut laufen, auch wenn wir echt gegen Ende des Jahres total gestruggelt haben, die Folgen zu produzieren. Was dann an sich immer Spaß gemacht hat, aber in der Planung immer ein Albtraum war, ja. In jeglicher Hinsicht, haben mich unsere HörerInnen, die geshared haben, dass wir Top-Podcast des Jahres sind. Also da an dieser Stelle nochmal Shoutout an Stella, die das auf Instagram gepostet hat, als ich am wenigsten damit gerechnet habe, ehrlich gesagt. Da war nämlich gerade seit 2 Wochen Funkstille, aufgrund unserer privaten Situation. Das ist total belohnend und total schön, dass unser kleiner Podcast dann doch bei einigen Menschen der meistgehörte des Jahres ist. Selbst wenn ihr nur diesen hört, was dann ja auch ein Kompliment ist, ja. wenn nur wir der Podcast sind, den wir irgendwie konsumiert oder hört. Das freut mich total und das gibt sehr viel Antrieb, das nächstes Jahr auch weiterzumachen und mal zu schauen, wohin uns die Reise hiermit noch führt.
Ja, ich habe ja mal geguckt, wir sind ja, ne, Company People. Ich habe mir die Analytics angeguckt bei Spotify, ja. Ich glaube 3000 und ein bisschen Hörer, also nicht HörerInnen, sondern gehört wurden Dinge von uns länger als 60 Sekunden. Also da hat jemand eine Minute angehabt und wenigstens eine Minute gehört. 3000 Mal, das ist ja abgefahren. 4000 ja. Mal haben die Leute angefangen, was zu hören, haben dann nicht weitergehört. Aber das kann auch, ein paar Mal davon war auch ich vielleicht, wenn ich nur mal irgendwie hören wollte, wie es ja. wie es gerade hochgeladen ist oder sowas. Das finde ich ganz großartig. Und wir haben 632 HörerInnen tatsächlich gehabt in der Zeit auch. Und was ich auch ganz, ganz faszinierend finde, ist tatsächlich, Moment, ich hab's hier irgendwo, wir haben auf Spotify 136 Follower, also 136 Menschen, die uns auf Spotify folgen und sich drauf freuen irgendwie, wenn wir neue Folgen hochladen.
Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht.
Das ist surreal einfach. Ja. Weil das ja nochmal was
anderes ist. Also die da abonniert gedrückt
genau.
haben.
Das ist ja nochmal was anderes als auch auf Instagram und sowas. Und ich hätte, als wir damit angefangen haben, mit diesem ganzen Ding, ich hatte keine großen Erwartungen. Ich habe nicht gedacht, dass es komplett floppt. Ich habe gehofft, dass es nicht komplett floppt. Das wäre wieder so richtig peinlich gewesen, wie mit diesem Wrestling-Podcast. Für den ich aber auch ab und zu
aber es war für die paar Folgen der beste Wrestling-Podcast in Deutschland. Und dabei bleibe ich.
Amen.
So, sie hatten 3 Seiten Skript und perfekt recherchiert und überhaupt. So.
Und jetzt huste ich euch, wir könnten eigentlich mal wieder anfangen, dann bin ich der Dave Meltzer zu deinem Brian Alvarez.
ja, genau.
Und das ist wirklich eine ganz, ganz große, das ist ein kleines Geschenk vielleicht auch für uns,
ja,
ist für
auf jeden
Weihnachten
Fall ein Geschenk.
Ein kleines Geschenk. Und dieser Podcast ist unser Geschenk.
vielleicht ja auch an euch.
Ja.
und ja,
Schön, dass ihr ihn bis hierhin mit uns teilt und verbringt. Es ist uns eine große Freude. Ja, damit kommen wir mit dieser spontan entstandenen skriptlosen Folge zum Ende und hoffen, sie hat euch trotz allem gefallen. Ich muss sagen, mir hat es großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und wir gucken mal, ob und wie viel wir dieses Jahr noch so produzieren.
Ja.
Wenn uns spontan noch was einfällt, dann machen wir das. Aber ich glaube, wir planen jetzt erstmal gar nichts. Ich muss auch erstmal zu Hause ankommen nächste Woche und so ein bisschen Seelen suchen oder Seelenregeneration betreiben, wenn ich in der alten Heimat ankomme.
Ich freue mich
sehr. Ich werde jetzt erstmal meine Wohnung sauber machen und das sieht dann so aus, als würde ich hier ausziehen wahrscheinlich, wenn ich hier fertig bin, weil ich dann den Rest des Jahres einfach nicht mehr hier bin.
Ja.
Und ein bisschen innerlich aufräumen.
Das
vielleicht könnt ihr das ja auch tun.
Und damit, ne?
Ja, und damit sagen wir tschüss, macht's gut, vielleicht schon schöne Feiertage. Wenn ihr freie Zeit habt, genießt sie. Bleibt gesund. Lasst euch impfen. Und bis dahin.